Wenn ich mir vorstelle, ich wäre Bild-Zeitungsredakteur und müsste bestimmen, wie die Schlagzeile ist, dann würde ich schreiben, Sturm auf den Reichstag und dann so ein paar Reichskriegsflaggen und da hätte ich eine schöne Titels. Aber ich bin kein Bild-Zeitungsredakteur und ich habe die Bild-Zeitung heute noch gar nicht gelesen. Ja, ich weiß nicht, wie es mit Sergei Lochthofen ist, ob die Bild-Zeitung auch zu seiner Presseschau gehört. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ich wünsche natürlich unseren Zuhörern auch eine schöne Woche. Ja, man schaut immer mal drauf, man muss schon wissen, wo Emotionen geschürt werden und was da passiert. Aber ich glaube, die beschreiben eigentlich ziemlich gut das, was da tatsächlich in Berlin passiert ist. Es ist erstmal sicherlich ich weiß gar nicht das richtige Wort, also ich will nicht Skandal sagen, weil das schon wieder die Sache überhöht, aber es ist schon schlimm, was da passiert ist, aber gleichzeitig interessiert mich natürlich als Medienmann, wie die Reaktion bei uns ist, in Medien, in der Diskussion, und da glaube ich, sind wir zu schrill geworden, wir sind zu stark in unseren, sage ich mal, Äußerungen, wir sehen uns ständig nach neuen Geschichten, die auch extrem sein sollen, und machen damit eigentlich das die Arbeit für die Leute, die das da betreiben. Das heißt, wir machen wieder Werbung für ein, ja, ich würde sagen, auch teilweise Mob, der da dabei ist. Der geht ja von rechts außen bis rechtsparlamentarisch in die AfD, die waren ja auch dabei. Das heißt also, an dieser Stelle müssen wir wirklich klüger werden. Wir können nicht wie vor 5 Jahren, Sie wissen ja, heute ist ja auch der Tag, wo vor 5 Jahren die Kanzlerin gesagt, wir schaffen das. Und wir haben es ja auch geschafft, das ist ja gar keine Frage. Wir sind noch dran, wir müssen noch weitermachen, aber im Großen und Ganzen hat es das Land besser gemacht als viele andere in dieser Welt. Das heißt also, wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch unsere falsche Reaktion, durch unsere Aufgeregtheit, durch den Versuch der einen den anderen in scharfen Worten zu übertönen, sag ich mal, dass die Werbung für diese Leute machen. Ich glaube, ja, das darf nicht passieren. Ja, hat jemand geschlafen. Hinterher sind wir auch alle klüger. Auch die Polizei wird das nächste Mal anders reagieren. Die 3 Polizisten haben sehr couragiert da auf den Stufen gestanden. Und es zeigt ja auch, wie weit die Leute gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch so ein Haus anbrennen. Hat ja in der Geschichte schon einmal stattgefunden. Das heißt aber, wir müssen es einfach gelassener nehmen. Die Mehrheit der Deutschen, alle Umfragen und alle Reaktionen auch so im Bekanntenkreis sagen uns doch, dass 60-70% völlig gleicher Meinung sind wie der Regierung. 30% noch der Meinung sind, es wird noch zu wenig gemacht wegen Corona, und es sind eine kleine Minderheit, die da sich versammelt in Berlin, die das macht. Und ich muss auch sagen, die Marschierer da können auch nicht immer wieder beteuern, sie haben mit Rechtsradikalismus nichts zu tun, sie mischen sich mit denen, sie laufen mit den Fahnen und diesen Fahnen hinterher. Das heißt, die Auseinandersetzung muss stattfinden, aber nicht so laut und nicht so, sagen wir, wie Werbung für diese, sondern etwas gelassener.
Hm. Trotzdem bleibt die Frage, wie der Umgang mit diesen 20%, 15% der Bevölkerung ist, die ja diese Demokratie, die einen lehnen die Demokratie ab, die anderen lehnen den Staat ab, hängen Verschwörungstheorien an, manche machen sich Sorgen, da sind Ängste, das ist ja irgendwo hergekommen, und wie wir die mediale Debatte darüber führen, das scheint mir unklar zu sein, da ist doch eine große Verunsicherung da, auch zum Beispiel, wie wir mit den AfD-Leuten umgehen, also die einen sagen ja, Höcke ist ein normaler Politiker, den kann man ins Interview einladen, andere sagen, das geht überhaupt nicht. Da gibt es noch keinen gesellschaftlichen Konsens, kann das sein, oder wird es den nie geben?
Naja, wir müssen uns auch immer wieder neu positionieren, das ist klar. Herr Höcke ist angetreten, hat ein paar Reden gehalten, die waren etwas verwirrend. Für jeden, der das gelesen oder gehört hat, war das schon verstörend in jeder Hinsicht, das wird mehr. Inzwischen ist klar, das ist ein Rechtsradikaler, der da die Partei in Thüringen anführt. Das heißt, alle, die da mitmachen und alle, die das wählen, die wählen eindeutig rechtsradikal. Da gibt es überhaupt keine Frage mehr. Das müssen wir aber auch in aller Gelassenheit sagen, das ist so. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht ständig durch die Dämonisierung, durch das Aufpauschen, das wichtiger, größer machen, als es in der Tat ist. Wir sehen es in Amerika. Die Spaltung der Gesellschaft ist dort sozusagen ein politisches Prinzip. Donald Trump, wenn Sie jetzt die Rede nehmen auf seinem Parteitag, wo er die Wahl angenommen hat, als Spitzenmann der Republikaner anzutreten, abgesehen davon, dass die ganze Familie da rumstand und sonst niemand, das ist ja schon bemerkenswert genug für unsere europäischen Verhältnisse und für unseren Geschmack. Aber der betreibt richtig direkt mit Lügen, die ja nachweisbar Lügen sind sozusagen die Polarisierung und versucht daraus politisches Kapital zu ziehen. Das machen die hier im Kleinen, da sind so kleine Donald Trumps bei uns, auch in Thüringen und in Deutschland insgesamt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in gleicher Weise in diese Falle tappen und diese Polarisierung, den Riss in der Gesellschaft weiter vertiefen lassen. Es sind ja viele Menschen verwirrt. Wenn sie einzelne Stimmen aus diesen Demonstrationszügen nehmen, einige wollen es gar nicht anders wissen. Also die werden auch höchstwahrscheinlich von uns nicht überzeugt werden können mit vernünftigen Argumenten, weil sie einfach verwirrt sind im Kopf. Andere sind orientierungslos. Da muss man aufpassen, man sagt, pass mal auf, ihr könnt demonstrieren, das ist richtig, aber bitte nicht in der Menge gemeinsam mit sehr radikalen Kräften, die ja eigentlich dieses Land zerstören wollen und es abschaffen wollen. Das heißt, wir müssen da einfach zu einer sachlicheren Art rüberkommen. Und Interview, nicht Interview, ich glaube, Sie spielen jetzt darauf an, dass der MDR ein Gespräch gemacht hat mit Höcke, also er hat natürlich auch mit Ramelow und mit den anderen Spitzenleuten gemacht. Das ist deutschlandweit wie nichts anderes im letzten Jahr sozusagen in diesem Jahr kommuniziert worden. Alle haben sich beschäftigt damit und für diejenigen, die sich kritisch mit dem Mann auseinandersetzen, hat er ja nun, sagen wir mal, auch genug Unsinn geredet. Also es gibt gar keine zweite Welle, es gibt gar keine ansteigende der Corona-Fälle. Also einfach offensichtlich Lügen und Unsinn. Seine Anhänger werden das natürlich nicht so sehen, aber da heißt es auch, sie sind gar nicht Argumenten aufgeschlossen, sondern sie sind nur noch bereit, aus ideologischen, aus anderen Gründen nur noch ihrer eigenen Überzeugung zu folgen. Das heißt, der Dialog mit ihnen wird höchstwahrscheinlich mit einem Teil dieser Radikalen sehr schwer stattfinden. Nur, wir müssen aufpassen, wie gesagt, dass wir nicht zulassen wie in Amerika, dass das ganze Land in der Mitte gespalten wird und auf diese Art und Weise natürlich auch die Verhältnisse rauer und auch ruppiger werden.
Mhm. Haben wir die Spaltung schon?
Wir haben sie immer in der Gesellschaft. Wir haben ja immer eine Situation, dass ein Teil der Leute aus verschiedensten Gründen mit dem, was, sagen wir mal, an vernünftigen Dingen, weil Vernunft ist ja auch immer unbequem. Also es ist ja bequemer, da rumzumarschieren und irgendwas rumzubrüllen, als sich an ganz einfache Vorgaben zu halten. Ich finde ja auch, es ist lächerlich, das Bild, was diese Generation abgibt, wegen ein Stückchen Stoff, das man ab und zu mal vor den Mund halten muss, zu behaupten, wir seien hier so am Rand der Katastrophe. Katastrophen hat es in der Geschichte gegeben. Wir brauchen ja nur ins letzte Jahrhundert zu schauen, was die Leute hier auch aushalten mussten. Das ist überhaupt kein Klacks dagegen. Und schon da sind wir ja fast panisch zum Teil. Also jeder spricht über beschlagene Brillengläser und so weiter. Ich bin Brillenträger seit meinem 10. Lebensjahr. Natürlich beschlagen auch mal die Brillengläser. Das ist ja gar keine Frage. Aber das lässt man ja als vernünftiger Mensch ganz gelassen über sich ergehen, putze oder macht weiter. Das heißt also, es ist lächerlich, was da eigentlich passiert. Und diese Lächerlichkeit muss man den Leuten auch sagen. Es hört auf zu klagen. Das ist unsinnig, was sie an dieser Stelle macht. Es geht ja auch darum, am Ende diese Demonstration hat ja ein großes Schild eigentlich über dem Ganzen hängen. Ich will, dass mehr alte Menschen sterben, nicht mehr und nicht weniger. Das ist ja das, worauf das hinausläuft. Das heißt, wir akzeptieren nicht, dass man Kontakte etwas genauer sich anschaut. Wir akzeptieren nicht, dass wir nicht ständig Party feiern können. Wir akzeptieren das nicht. Alles läuft darauf hinaus, dass einfach mehr Menschen umgebracht werden. In Amerika, in Indien, in Großbritannien, in anderen Ländern sieht man es doch, was passiert ist. Und das ist doch etwas, sag ich mal, sachlich zu kommunizieren, aber nicht so überdreht. Ich glaube, wir können jetzt nicht 3, 4, 5 Tage lang wegen den, Rechtsradikalen, die natürlich auf Zuspitzung aus sind, ständig uns selbst um uns drehen. Das heißt, sachlicher, vernünftiger die Dinge machen und letztlich aber auch fragen, wieso die Richter eigentlich das Vorhersehbare nicht erkennen konnten, dass es so etwas gibt, dass es so etwas passiert. Wieso die Richter eigentlich sagen, ja gut, da müssen sie halt kuscheln beim Demonstrieren und sich anstecken, das interessiert uns nicht. Die Richter selbst werden ja nicht angesteckt, höchstwahrscheinlich. Da muss man auch nochmal hinschauen, ob in der Justiz nicht auch ein bisschen, sagen wir mal, der innere Zustand mal reflektiert werden müsste.
Corona-Flickenteppich sagen die einen, die anderen sagen, man muss individuell reagieren auf die Region. Wie schätzen Sie das ein?
Ich finde das richtig, Flickenteppich nicht. Also wir müssen, also sagen wir, die wichtigsten Standards sind ja auch gesetzt. Trotzdem ist es so, dass wir zum Teil ganze Landkreise hier haben, wo eigentlich nicht viel passiert, wo auch nicht viel passiert ist. Dann ist es sehr schwer, den Leuten zu erklären, also warum muss ich so extrem so vorsichtig sein. Also wir haben heute ja auch eine Entscheidung in Nordrhein-Westfalen, dass die Maskenpflicht in den Schulen wieder erstmal ab abgeschafft wird, weil wir alle wissen, es ist sehr, sehr schwer, das durchzusetzen und das vernünftig zu machen. Trotzdem, wenn ich Fotos sehe und Bilder sehe in die Klassenzimmer hinein, lassen sich schon die Schulbänke ja schon ganz anders stellen unter Umständen, dass man nicht ständig miteinander kuschelt. Das scheint aber, sagen wir, die einfachsten Dinge scheinen Lehrern nicht einzufallen an dieser Stelle, auch wenn die Räume, sagen wir, nicht alle so beengt sind. Da, wo es nicht geht, geht es nicht. Aber an anderer Stelle, glaube ich, Kreativität ist da gefragt. Wir müssen über das nächste Jahr oder zumindest Halbjahr noch kommen und schauen, was im Herbst passiert. Das kann allein schon durch die Witterung eine Zuspitzung geben. Und an dieser Stelle muss ich sagen, einfach in Ruhe das Ganze machen und nicht hysterisch und nicht ständig sich gegenseitig aufpushen und nicht ständig Alarm, weil tatsächlich dann das passiert, was in Amerika schon passiert ist.
Mhm. Kommen wir mal nach Gotha, das ist Teil Ihrer Vergangenheit und Sie können sich an
Ich bin aufgewachsen, also nicht, dass Sie irgendwelche Vergangenheit, ich habe doch nicht im Gefängnis gesessen, ja.
Nee, Sie haben auch waren an dem Kunstraub auch nicht beteiligt, das nehme ich mal stark an, aber jetzt ist klar, der Rudi war es. Wie ist Ihre Verbindung zu Gotha und zu dieser Geschichte, ist die noch eng? Wie ist die Erinnerung?
Naja, ich war ja in den 70er Jahren Volontär, dann war ich ein junger Redakteur und natürlich kannte ich einfach die Sammlung in Gotha sehr gut. Ich bin auch als Kind viel in den Museen gewesen, weil damals kostete der Eintritt für Kinder 50 Pfennig und gerade das Naturkundemuseum und auch die Bilder. Ich kannte Franz Hals, das hat mir sehr weh getan, dass der weg war, weil ich als Junge einfach diesen Mann mit dem Hut da so romantisch fand, also diese Zeit und das Ganze. Also ich habe es öfter gesehen, dann war es weg und natürlich hat es einen einfach getroffen und klar haben wir dann auch sehr klug getan, jeder wusste, keine Alarmanlage, dann dazu noch dieses Rohr und der Blitzableiter, da kann ja jeder hochklettern und natürlich waren auch alle irgendwo ein bisschen unter der Hand der Überzeugung, so ein großes Ding, das kann nicht ohne Stasi gedreht worden sein. Ich vermute mal, es gibt noch genug Leute, die sagen, nee, das kann jetzt nicht der Lokführer, der leicht kriminelle Lokführer aus Schmalkalden gewesen sein, das muss schon ein großes Ding gewesen sein, aber ich bin da immer sehr vorsichtig, dass ich meine Arbeit einfach stelle ich immer wieder fest, die größten Geschichten passieren durch Dummheit. Das heißt also, aufpassen, wir möchten gerne darin eine große Verschwörung sehen. Auch die es damals, sag ich mal, ermittelt haben an dieser Stelle, die möchten natürlich auch eine große Geschichte sehen, weil so eine lächerliche Sache, dass in Schmalkalden auf dem Boden die Dinger standen bei irgendeinem Lokführer, Rudi, das ist irgendwie, passt das nicht in unsere Fantasie und die vielen Filme, die wir dazu gesehen haben. Trotzdem bin ich nicht ganz unsicher, dass das so stattgefunden hat. Denn es ergibt ja eigentlich, selbst wenn es eine große Tarnung ist von Stasi, von wem auch immer, dass das dann im Westen in irgendeiner biederen Wohnung an den Wänden hing, die Fotos sind ja da, und dass die Art und Weise, die stümperhafte Art und Weise, wie das versucht worden ist, zu Geld zu machen, 5 Millionen wollten die haben, diese Familie, also das deutet doch eher darauf hin, dass das Ganze sehr schlicht gemacht worden ist und manchmal sind eben halt die schlaueren Leute, die ganz schlicht denken und nicht die kompliziert denken. Insofern, ich bin gespannt, ob es nochmal eine Drehung gibt an dieser Stelle, aber diese Geschichte mit Rudi, dem Lokführer, der dann in den Westen ging und für Appel und Ei die Dinger da verscherbelt hat, indem er sie auch geholt hat, hier mit einem normalen Kombi Passat oder mit was auch immer. Also das ist schon, klingt für mich wieder so unwahrscheinlich, dass es schon wieder wahrscheinlich ist.
Hm. Rudi, der Lokführer, wäre ein schöner Film oder schönes Buch.
Das ist mit Sicherheit. Ich meine, da lässt sich noch ein bisschen drum herum spinnen. Also den Film werden wir auf jeden Fall sehen.
Hm. Ich hoffe, dass Sie bald mal wieder Kunst machen oder haben Sie das schon ad acta gelegt, Ihre Collagen, Ihre Kunstader?
Nein, auf keinen Fall. Ich bin da jetzt nicht pensionär im Sinne von, dass ich nur im Schaukelstuhl sitze. Nein, das ist immer eine Frage, womit man gerade beschäftigt ist. Aber jetzt, merke langsam auch an den Anfragen, an den Terminkalender, der sich wieder füllt, dass doch neben diesem ganzen Pandemiegeschehen doch in so etwas wie ein normales Leben zurückkehrt. Ich war ja letzten Sonntag zu einer Filmvorführung. Haus Dachröten hat das hier gemacht. Das war ein Film über meinen Vater aus den 60er Jahren. Und ich habe mich gewundert, fast 90 Leute, also fast optimal ausgenutzt, der Raum im Ratsgymnasium, der Saal. Also ich würde schon sagen, da kehrt auch ein Stück wieder Normalität zurück und ich bin gern dabei behilflich.
Ratsgymnasium im Saal, das waren die Anfänge von Radio Frei vor 30 Jahren, meine Güte. Naja.
Also man muss ja gleich sagen, das ist eigentlich das Haus der DSF für die meisten, ja, Erfurter, weil das der Saal war, wo die Mos-Filme gezeigt worden sind, die besonders scharfen. Sage ich immer, ja okay, das ist erstmal interessant, ich habe nur nebenbei irgendwann mal erfahren, waren, dass das ein Hotel mal früher war. Interessant auch, was da alles draus wird, ja, sag ich mal.
Ja. An so einer Stelle. Ach, Herr Lochfeld, wir könnten ewig reden. Wir werden jetzt mittlerweile nicht miteinander reden. Ich werde den Staffelstab an Reinhard Hucke übergeben. Sie sind aber treu und Sie werden immer zu hören sein. Aber ich natürlich die nächsten 3 Wochen nicht. Ich verabschiede mich von Ihnen, auch von den Hörerinnen und Hörern. Und wir hören uns dann wahrscheinlich in 3 bis 4 Wochen wieder.
Ich würde mich freuen, wenn Sie gesund wiederkommen, egal woher, aus dieser Welt.
Ja, ich gebe mir große Mühe und versuche brav zu sein. Mal sehen, ob mir das gelingt. Herr Lochthofen, Ihnen eine angenehme Zeit und vielen Dank.
Jawohl, danke schön für Ihre Fragen und eine gute Woche.
Danke, tschüss.